Guten Morgen. Heute ist ja offensichtlich Karfreitag und deshalb möchte ich mit euch heute auch aus Lukas 23 die Verse 33 bis 49 lesen, in denen es um Jesu Kreuzigung und Tod geht. Ihr könnt es gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Lukas 23, 33 bis 49. Ich lese die Verse einmal vor. Als sie nun an den Platz gekommen waren, der Schädelstätte heißt, kreuzigten sie dort ihn und die beiden Verbrecher, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darauf verteilten sie seine Kleidungsstücke unter sich, indem sie das Los darüber warfen, und das Volk stand dabei und sah zu. Es verhöhnten ihn aber auch die Mitglieder des Hohen Rates mit den Worten, anderen hat er geholfen, so helfe er nun sich selbst, wenn er wirklich Christus, der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten hinzu, reichten ihm Essig und sagten, bist du der König der Juden, so hilf dir selbst. Über ihm war aber auch eine Inschrift angebracht, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dies ist der König der Juden. Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähte ihn mit den Worten, du willst Christus sein? So hilf dir doch selbst und uns. Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf, hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott, da dich doch derselbe Urteilsspruch getroffen hat? Und zwar uns beide mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann fuhr er fort, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Da sagte Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es war nunmehr um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, in dem die Sonne ihren Schein verlor und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Da rief Jesus mit lauter Stimme die Worte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und nach diesen Worten verschied er. Als nun der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte, dieser Mann ist wirklich ein Gerechter gewesen. Und die ganze Volksmenge, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen war und alles sah, was sich zugetragen hatte, schlug sich an die Brust und kehrte heim. Alle seine Bekannten aber standen von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und dies alles mit ansahen. Ja, eine grausame Hinrichtung, ein grausamer Text, viel Grausamkeit, Brutalität der Menschen. Aber in all dem sehen wir doch auch immer wieder die große Gnade Jesu. Und deshalb heißt die Predigt heute auch die Gnade am Kreuz. Und ich würde gerne noch einmal kurz beten, ihr dürft dann gern dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du dich ja wirklich bereit erklärt hast, dieses Opfer zu bringen für uns. Du wurdest ja nicht dazu gezwungen, sondern bist freiwillig ans Kreuz gegangen. Danke dafür. Und danke, Herr, dass du dich dort am Kreuz wirklich ja, so ganz anders gezeigt hast, als wir es von den Menschen erwarten würden. Danke, Herr, dass du ja so viel Gnade hast, damals schon hattest und auch heute immer noch hast. Vielen Dank dafür. Amen. Ich möchte mit euch heute drei Punkte anschauen. Der erste Punkt heißt Gnade für Spötter, der zweite Gnade für einen Verbrecher und der dritte Gnade für jeden, der glaubt. Und wir fangen an mit Gnade für Spötter. Wir haben gelesen, dass Jesus gekreuzigt wurde zwischen zwei Verbrechern. Er wird also schon allein mit dem Ort der Hinrichtung verspottet. Er bekommt sozusagen den Ehrenplatz zwischen den beiden Räubern. Und damit erfüllt sich schon eine Prophetie aus dem Alten Testament, aus Jesaja 53, wo es heißt, dass er den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass die Kreuzigung morgens um 9 stattfand. Und aus Matthäus und Markus wissen wir auch, dass die Soldaten ihm vor der Kreuzigung so eine Art Betäubungsmittel geben wollten. Wein mit Myrrhe vermischt. Und als er das geschmeckt hat, diese Myrrhe in dem Wein, hat er es nicht getrunken. Jesus wollte bei dieser Kreuzigung bei klarem Verstand sein und nicht irgendwie sich die Sinne vernebeln lassen oder die Schmerzen dämpfen oder wie auch immer. Er wusste, was für Schmerzen auf ihn zukommen würden, und trotzdem hat er diesen, ich nenne es mal, Betäubungscocktail abgelehnt. Die Römer haben diese mehr Betäubungsmischung den zu Kreuzigenden nicht irgendwie aus Nächstenliebe gegeben, sondern wahrscheinlich einfach, um Komplikationen bei der Kreuzigung zu verhindern. Weil man kann sich vorstellen, wenn so ein Mensch gekreuzigt werden soll, wird er sich nach Kräften wehren. Keiner lässt sich gerne irgendwo die Arme an Holz hinnageln, und deswegen haben die Hinzurichtenden eben sowas davor bekommen, um sie ein bisschen zu dämpfen. Jesus hat dieses Mittel nicht genommen und er hat sich trotzdem nicht gewehrt. Er hat nicht dagegen angekämpft, als die Soldaten ihn auf den Boden gelegt haben, als sie seine Arme ausgebreitet haben und an diesen Querbalken genagelt haben. Und es müssen ja wirklich furchtbare Schmerzen gewesen sein, die er da erlitten hat. Wir wissen, dass er davor ausgepeitscht wurde, sein Rücken war also zerfleischt von dieser römischen Peitsche, und jetzt reibt sein Rücken an dem rauen Holz, und durch seine Handgelenke und seine Füße werden diese Nägel geschlagen. Und was macht Jesus, als diese ganze Brutalität über ihn hereinbricht? Er betet. Und er betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da treffen irgendwie so zwei Welten aufeinander. Einmal die Macht der Finsternis, die Jesus die größtmöglichen Schmerzen zufügt, ihm den schlimmstmöglichen Tod angedeihen lässt. Einerseits die Macht der Finsternis und andererseits das Licht der Welt, das noch betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat Jesus ja nicht einfach gebetet, weil es im Drehbuch stand und weil er es halt sagen musste. Und er hat es auch nicht einfach nur gesagt und innerlich was ganz anderes gefühlt, so wie wir das vielleicht manchmal machen. Sondern als er das gesagt hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, da war sein Herz voll mit echtem Mitgefühl für seine Henker, für diejenigen, die für seinen Tod verantwortlich sind. Mich hat es mal vor einiger Zeit sehr bewegt, als ich es verstanden habe. Jesus hat es nicht einfach, er musste sich nicht dazu überwinden, das zu sagen, sondern das war wirklich das, was direkt aus seinem Herzen kam. Das war das, was ihn in diesem Moment, als ihm diese Schmerzen zugefügt wurden, tatsächlich bewegt hat. Tiefes Mitgefühl und Liebe für die Soldaten, die ihn gerade ans Kreuz nageln. Und es ist eigentlich unglaublich, und doch ist es wahr. Und ich denke, daran sehen wir schon, wie weit wir von der Heiligkeit und von der Gnade Jesu entfernt sind. Wie schnell haben wir irgendwelche bösen Gedanken im Herzen, auch wenn wir sie dann vielleicht nicht aussprechen, wenn jemand gemein zu uns ist. Wie schnell ertappen wir uns dabei, vielleicht was Nettes zu sagen, aber unsere Gedanken und Gefühle sind völlig anders. Und da sehen wir, das sind wirklich Welten, die zwischen uns und dem heiligen Gott liegen. Jesus zeigt sich dort am Kreuz als der völlig andere, als der, dessen Reich eben nicht von dieser Welt ist, als derjenige, der sich nicht wehrt, sondern als derjenige, der sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lässt. Das ist Gnade. Gnade Jesu, Gnade, die noch unter den schrecklichsten Schmerzen nicht an Rache denkt, sondern voller Liebe diese verführten Menschen sieht. Und als Jesus dann am Kreuz hängt, wird er noch mehr verspottet. Die Soldaten spotten über ihn und auch die hohen Herren vom Hohen Rat, die können sich nicht zurückhalten und machen sich auch noch über ihn lustig. Vers 35 lesen wir, anderen hat er geholfen, so helfe er nun sich selbst. Wenn er wirklich Christus, der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. In anderen Evangelien lesen wir noch, dass sie ihn auffordern, vom Kreuz herabzusteigen. Und Tatsache ist, Jesus hätte sich selber helfen können. Er hätte jederzeit von diesem Kreuz heruntersteigen können. Er hätte jederzeit das ganze himmlische Heer der Engel anfordern können. Und ja, neben diesem Heer der Engel, da wäre jede noch so moderne Armee dieser Welt, würde blass aussehen daneben. Er hätte Feuer vom Himmel regnen lassen, wie damals über Sodom und Gomorra. Er hätte jeden dieser Spötter vom Blitz erschlagen lassen können, aber er hat es nicht getan. Und da zeigt sich seine Gnade und seine Sanftmut. Sanftmut bedeutet, dass man die Macht hätte, sich zu wehren, aber ganz bewusst darauf verzichtet und auch keine Rache oder Vergeltung möchte. Dreimal wird Jesus in diesem Text hier aufgefordert, sich selbst zu helfen. Vom Hohen Rat, von den Soldaten und von einem der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt sind, und trotzdem tut er es nicht. Aus dem Grund, dass er ja weiß, dass diejenigen, die ihn dazu auffordern, sich selbst zu helfen, es ganz bitter nötig haben, dass er sich eben nicht selbst hilft. Er sieht hinter diesem ganzen menschlichen Spott die teuflische Strategie, das Erlösungswerk Gottes doch noch zunichte zu machen. Was wäre passiert, wenn Jesus sich tatsächlich selbst geholfen hätte? Dann könnte er uns nicht mehr helfen. Dann wäre er nicht gestorben, dann wäre er nicht auferstanden, dann gäbe es keine Erlösung. Dann wäre unser ganzes Leben nur ein hoffnungsloses dem Tod entgegengehen. Und weil Jesus schon am Anfang wusste, welche inneren Kämpfe er haben würde, wollte er bei klarem Verstand sein und hat vielleicht gerade auch deshalb diesen Betäubungscocktail, von dem wir vorher gehört haben, nicht genommen. Jesus hat nicht auf diese Spötter gehört und das war Gnade für sie und für uns. In Römer 2, Vers 4, da steht, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gottes Güte, Gottes Gnade dürfen wir nicht mit Schwachheit verwechseln, sondern Gottes Gnade hat das Ziel, den Sünder zur Umkehr zu bringen. Und das sehen wir hier ganz eindeutig. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Gnade für einen Verbrecher. Matthäus und Markus, die berichten uns auch von der Kreuzigung und da lesen wir, dass die beiden Verbrecher ihn verspottet haben oder ihn beschimpft haben, über ihn lästerten. Und unser Text in Lukas, der berichtet uns davon, dass einer von diesen beiden irgendwie zur Umkehr kam. Er hat wohl gesehen, dass Jesus völlig anders ist als er selbst oder der andere Verbrecher. Und darum ergreift dann für Jesus Partei. Und ich lese nochmal die Verse 39 bis 43. Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähte ihn mit den Worten, du willst der Messias sein, so hilf doch selbst und uns. Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf, hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott, da dich doch derselbe Urteilsspruch getroffen hat? Und zwar uns beide mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann fuhr er fort, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Da sagte Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn man sich das überlegt, ist es eigentlich schon wieder unglaublich, was da passiert. Die hohen Priester und die Soldaten und viele aus dem Volk, die dabei stehen, die lästern, die spotten und die geifern. Und der Einzige, der in diesem ganzen Hohn und Spott Partei für Jesus ergreift, ist einer, der neben ihm am Kreuz hängt. Dieser Mann erkennt, dass Jesus unschuldig ist, spricht es auch öffentlich aus und handelt auch entsprechend. Auch Pilatus, der Jesus zum Tod verurteilt hat, hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihm, war aber nicht bereit, entsprechend zu handeln. Sonst hätte er Jesus freilassen müssen. Aber dieser Verbrecher hier am Kreuz, der erkennt Jesus als den Messias an, weil er zu ihm sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. In diesem Satz, da drückt er seinen Glauben aus. Denn dass Jesus dem Tod entgegenging, das war für wenige so greifbar wie für den Verbrecher, der neben ihm ja den gleichen Tod erlitt. Und damit Jesus als König oder in seiner Königsherrschaft wiederkommen kann, muss er also auferstehen. Und so drückt dieser Mann seinen Glauben an die Auferstehung aus und auch an das kommende Königreich von Jesus, einfach nur in dieser kleinen Bitte, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und damit hat dieser Mann, der angenagelt, verachtet und sterbend dort am Kreuz hängt, den angesehenen und hochgebildeten Schriftgelehrten und auch den hohen Priestern unendlich viel voraus. Nämlich den rettenden Glauben an den Messias. Und mehr als das, was dieser Verbrecher hatte, braucht es nicht. Er hatte erstens eine Schulderkenntnis. Er wusste, dass diese Strafe, die er am Kreuz verbüßt, ja, verdient hatte. Er wusste, er ist schuldig vor Gott und vor den Menschen. Er wusste zweitens, dass Jesus völlig unschuldig ist und dass er der versprochene Retter war. Und drittens hat er dann auch Jesus um Rettung gebeten. Das ist alles, was es braucht. In einem Lied, das wir manchmal singen, heißt es, Sünder, ihr habt nichts zu tun, als die Gnade zu erfassen und euch reinigen zu lassen. Und genau das hat dieser Verbrecher am Kreuz begriffen. Während die Männer, die sich in der Heiligen Schrift auskannten, wie in ihrer Westentasche, daneben stehen und den verheißenen Messias verachten und verspotten. Und das Schönste daran ist die Reaktion Jesu auf die Bitte dieses Verbrechers. Er sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und während Jesus auf den ganzen Hohn und Spott, der davor auf ihn niedergeprasselt ist, mit keinem einzigen Wort reagiert, reagiert er auf diesen Mann, auf seine Bitte, als der demütig zu ihm kommt, da gibt er ihm sofort eine Antwort. Und so ist Jesus heute auch noch. Er lässt immer noch den Hohn und Spott der Menschheit über sich ergehen. Er hält es aus, dass seine geniale Schöpfung, das Versuch für diese geniale Schöpfung mit viel Zeit und Zufall zu erklären. Er hält es aus, dass seine Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt wird und dass plötzlich ein Mann nicht mehr Mann sein soll, eine Frau nicht mehr Frau, dass jeder sich raussuchen kann, was er sein will. Er hält es aus, dass die ach so aufgeklärte westliche Welt sich über die Maßstäbe seines heiligen Wortes hinwegsetzt. Er hält es aus und er schweigt oft einfach dazu. Aber wenn jemand aus dieser Masse der Menschen umkehrt und suchend und demütig zu ihm kommt, dann antwortet er, und zwar sofort. Er überhört das Geschrei und das Lästern der Menge und begegnet dem, der ihm begegnen möchte. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, so steht es im Jakobusbrief. Und diesem Verbrecher am Kreuz begegnet die überwältigende Gnade Jesu. Und diese Gnade, die kann jedem begegnen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Gnade für jeden, der glaubt. Jesus wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Er hing schon 3 Stunden am Kreuz. Es ist also 12 Uhr mittags. Und dann wird es auf einmal dunkel. 3 Stunden lang von 12 bis 15 Uhr. Während das Licht der Welt dem Tod entgegengeht, verliert die Sonne ihren Schein. Und Lukas berichtet über diese letzten Minuten oder letzten Stunden Jesu nur sehr knapp. Matthäus und Markus erwähnen noch, dass er einmal ausruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil Jesus am Kreuz für uns zur Sünde gemacht wurde. In der Wuppertaler Studienbibel, da schreibt ein Mann namens Fritz Rienecker dazu Folgendes: Man denke ein wenig nach über die Sünde der Welt. Seit 6000 Jahren wälzt sich die Sünde wie ein schwarzer, breiter, tiefer Strom durch die Menschheit. Ein dunkler, wie Pest stinkender Ozean von Sünde ist unsere Erde. Man denke an die himmelschreienden Verbrechen, die seit Jahrtausenden von unzählbaren Menschen begangen wurden. Man denke an seine eigene Sünde und sage sich, dass von den Milliarden Menschen, die über die Erde gingen, auch nicht einer war, der nicht ein Gericht verdient, der nicht sündete, der schon vorhandenen Sündenflut hinzugefügt hätte. Man denke nur, was jeden Tag Böses von der Erde gen Himmel steigt und Gottes heiliges Gericht herausfordert. Ich glaube, dass kein Mensch imstande wäre, den Anblick der Gräueltaten der Sünde, die auf Erden begangen wurden, zu ertragen. Es würde ihn töten. Ich denke, Fritz Rienecker hat hier recht. Es bedrückt uns ja schon, wenn wir manchmal Gebetsnachrichten von verfolgten Christen lesen, wo Kirchen überfallen werden, Menschen umgebracht. Schon allein das bedrückt uns. Und das ist ja nur ein winzig kleiner Ausschnitt von dem, was auf dieser Erde täglich passiert an Gewalttat, an Gräueln, an Brutalität, an Ungerechtigkeit. Und wie schrecklich wäre es, wenn wir alle Sünde der Menschheit ungefiltert erleben würden. Wir würden daran sicherlich zerbrechen. Und dort am Kreuz hat Jesus alle Sünden aller Menschen, aller Zeiten getragen. Jesus wurde am Kreuz zur Sünde selbst. Er wurde zu jedem nur erdenklichen Verbrechen. Er, der völlig reine und unschuldige, wurde zu diesem dunklen, wie Pest stinkenden Ozean der Sünde. So dass sich Gott der Vater von Gott dem Sohn abgewandt und ihn verlassen hat. Und das ist etwas, was ich gar nicht verstehen kann mit meinem Verstand, kann ich nicht nachvollziehen. Wie kann sich der dreieinige Gott selbst verlassen? Wie geht es? Ich verstehe es nicht, aber ich lese, dass es so ist. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Als Jesus dort gestorben ist, riss der Vorhang im Tempel in zwei, von oben nach unten. Ein riesiger Vorhang, ungefähr 10 Zentimeter dick, 18 Meter hoch. Und es reißt einfach von oben nach unten in zwei. Das kann kein Mensch gewesen sein, sondern das war Gott, Gottes Eingreifen. Das Allerheiligste, das durch diesen dicken Vorhang abgetrennt wurde, in dem die Bundeslade und die Gesetzestafeln auch bewahrt wurden, dieses Allerheiligste, das der hohe Priester nur ein einziges Mal im Jahr hinein durfte mit Opferblut, lag nun frei und offen da. Jeder konnte jetzt dort hineinsehen. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Tempel und der zugehörige Opferdienst jetzt nicht mehr nötig waren. In Hebräer 10, Vers 14 steht: Denn mit einem Opfer hat er, also Jesus, für immer die vollendet, die geheiligt werden. Als Jesus auf Golgatha starb, da hatte der alte Bund mit seinen Gesetzen, Opfern und dem Tempel ausgedient. Und seither sind Tempel und Opferdienst nicht mehr nötig, weil Jesus ein für alle Mal für die Schuld bezahlt hat. Die Gnade Gottes ist jetzt für jeden da, der glaubt. Und wir müssen und können zu dieser Gnade nichts dazu tun. Nachdem Jesus gestorben war, hat der Hauptmann, der diese Kreuzigung zu überwachen hatte, gesagt, dieser Mann ist wirklich ein Gerechter gewesen. Und wenn wir die anderen Evangelien dazuziehen, dann sagt er auch noch, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und wieder interessant, ein heidnischer Hauptmann, der erkennt die Unschuld und Gottes Sohnschaft Jesu, während hohe Priester und Schriftgelehrten daneben stehen und es nicht wahrhaben wollen. Und dann merken wir mal wieder, es kommt nicht auf unser Wissen an, es kommt nicht auf möglichst viele Beweise an, sondern es kommt darauf an, dass wir glauben. Wir können ganz, ganz viel über Jesus wissen, wir können seit Jahren in die Freikirche kommen und ja, zu jedem Gebet Ja und Amen sagen, die Lieder auswendig können, die Bibelgeschichten auswendig können. Es kann doch sein, dass wir nicht an ihn glauben, obwohl wir alles Wissen haben. Und wenn wir nicht an ihn glauben, dann hilft das ganze Wissen nichts. Andere Leute waren auch da, das ganze Volk haben Jesus sterben sehen und als er gestorben ist, da heißt es, sie schlugen sich an die Brust. Und das erinnert mich an Lukas 18, Vers 13, diese Begebenheit mit dem Pharisäer und Zöllner im Tempel, wo der Pharisäer erzählt oder Gott im Gebet erzählt, wie toll er denn ist und was er alles Gutes macht. Und der Zöllner, der daneben steht und sich auch an die Brust schlägt und einfach nur sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und so schlägt sich dieses Volk auch an die Brust. Es wird uns hier nicht berichtet, dass sie da umgekehrt wären. Aber als 40 Tage später circa der Petrus seine Pfingstpredigt hält in Jerusalem, da lesen wir folgendes, Apostelgeschichte 2, ab Vers 36 bis 41. Wie gesagt, die Pfingstpredigt, da predigt Petrus, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wie viele von diesen 3000, die zur ersten Gemeinde in Jerusalem gehört haben, damals auch auf Golgatha standen, das wissen wir nicht. Aber es war sicherlich kein Zufall, dass die erste neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem entstanden ist. An dem Ort, wo die Zeugen gewohnt haben, die Jesus erlebt haben, die Jesu unschuldiges Leiden und Sterben mit angeschaut haben. Der Tod Jesu vor den Toren Jerusalems hat die Grundlage für diese Erweckung in Jerusalem gelegt. Und seit dem Tod Jesu gibt es Gnade für jeden, der glaubt. Das ist die wunderbare Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium. Das ist die Botschaft, die diese Welt am dringendsten braucht. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, wie hoch der Preis war, dass wir glauben können, dass wir erlöst sein können. Amen.